Bei dem sein wie Leber. Es geht gar nicht. Wo kann ich überall enttäuscht werden? Pauschal gesagt, überall, jawohl. In der Beziehung. Von mir selber, bitte? Ja. Die habe ich auch automatisch. Bewusst oder unbewusst. Ja, also. Beziehung, Schule, Beruf, in der Familie, einfach generell von anderen Menschen. Wie gesagt, das Stichwort fiel schon, selbst von mir selber. Ja, und der Ralf hat es gesagt, ja, Erwartungen, ich habe ja auch Erwartungen an mich selber. Aber es gibt auch andere Bereiche. Ja, seid zusammen im Möbelhaus, wunderschönes neues Wohnzimmer, Fefe. Jetzt wirkt es an der Wand völlig anders als im Möbelhaus. Das Auto funktioniert auch nicht so. Es ist auch nicht so, dass ich mir neu gekauft habe. Das ist auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und in Reisen suche ich mir eine schöne Mittelmeerinsel aus. 5 Sterne extra, das Beste vom Besten. Das Bad dreckig. Essen gibt es irgendwie nur Fertiggerichte und so weiter. Und statt Ausblick aus Meer habe ich Ausblick in den Hof. Und der Pool, der Swimmingpool ist gerade in Reparatur. Es gibt im Grunde keinen Lebensbereich, wo ich nicht auch enttäuscht werden kann. Das gehört einfach zu unserem Alltag. Enttäuschung. Und dann kommt, wie schon gerade angedeutet wurde, ja noch dazu, ja, dass ich vielleicht auch an meinen eigenen Erwartungen scheitere. Dass die einfach viel höher sind, als es die Realität zulässt. Wenn ich die Erwartung habe, mit einem 1er-Abi abzuschließen, dann wird der Markus enttäuscht sein. Das schafft er nicht. Die Woche der Passion, also zwischen jetzt hier, zwischen Palmsonntag und Karfreitag, die hat in den biblischen Texten, wenn man sie durchliest, und das war jetzt auch toll im Krankenhaus, gell? Ich weiß gar nicht, wie ich drauf kam, ich habe beim einen Evangelium angefangen und dann habe ich mal die ganze Passionsgeschichte, inklusive Kreuzigung, Auferstehung, alle Evangelien erstmal durchgelesen und habe das so für mich mal so verarbeitet. Und in den Texten ist eine Wahnsinnsdynamik drin. Und da wollen wir mal reinschauen, auch mit Blick auf die Frage, ja, wie gehen wir eigentlich mit Enttäuschung um? Wir haben hier in der Passionsgeschichte oder in der Zeit jetzt Palmsonntag bis Karfreitag ganz, ganz verschiedene Personengruppen. Lauter Personengruppen, die irgendeine Hoffnung in Jesus setzen, sind die 12 Jünger. Und da spielen in der Passionszeit vor allem der Petrus und der Judas eine wichtige Rolle. Dann ist da der erweiterte Jüngerkreis. Mit den ganzen Frauen auch. Ja, und hier stechen zum Beispiel der Kleopas und sein Kumpel hervor. Ja, genannt die Emmaus-Jünger. Dann ist da die Volksmenge. Die vielen, vielen Menschen, die zum Passa kommen. Ganz, ganz viele drin eine Hoffnung auf diesen Jesus setzen. Dann sind die Anführer Israels, auch der König Herodes und Pilatus spielen eine Rolle, die Soldaten und nicht zuletzt die 3 Personen, denen Petrus im Hof begegnet. Diese alle haben ihre eigene Geschichte. Und ihre Enttäuschung mit Jesus, beziehungsweise die letzten 3, eben mit einem der Jünger Jesu. Um es nicht zu kompliziert zu machen, beschränke ich mich jetzt erstmal im Wesentlichen auf die Menge des Volkes. Da sieht man schon eine ganze Menge. Dazu aber erstmal der heutige Sonntagstext. Da heißt es, am nächsten Tag verbreitete sich unter der Volksmenge, die zum Passafest gekommen war, die Nachricht, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Da kamen die Menschen, nahmen die Menschen Palmzweige, liefen Jesus entgegen und riefen ihm begeistert zu, gelobt sei Gott, Gepriesen sei, der in Gottes Auftrag kommt, der König von Israel. Jesus ließ sich einen Eselfohlen bringen und ritt auf ihm in die Stadt, damit erfüllt wird das Prophetenwort: Fürchtet euch nicht, ihr Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Doch das verstanden seine Jünger damals noch nicht. Erst nachdem Jesus in die Herrlichkeit Gottes zurückgekehrt war, begriffen sie, dass sich mit dem, was hier geschah, die Voraussage der Heiligen Schrift erfüllt hatte. Alle, die dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen hatte und wieder zum Leben erweckt hatte, hatten es weitererzählt. Deswegen liefen Jesus jetzt auch so viele Menschen entgegen. Sie wollten den Mann sehen, der ein solches Wunder vollbracht hatte. Nur die Pharisäer warfen sich gegenseitig vor: Nun seht ihr, dass wir ihr so nichts erreicht, die Welt rennt ihm hinterher. Heute vergesse ich hier ein Glas hinzustellen, jetzt muss ich mal die Flasche einen Schluck nehmen. Sorry. Soweit der Text. Einzug in Jerusalem. Ja, das Thema von Palmsonntag natürlich. Ein Wahnsinnsding. Wir haben keine Ahnung, wie viel von der 1 Million Passafestbesuche da jetzt aktiv beteiligt war. Aber ich habe so ein bisschen das Bild: Love Parade von vor 2000 Jahren. Oder Woodstock im Jahre 30. Ja, eine echte Massenbegeisterung, um nicht zu sagen eine Hysterie. Ja, wie gesagt, wir kennen das so von Rockkonzerten, dass sich die Leute die Kleider vom Leib reißen und auf die Bühne werfen. Und hier reißen sich die Leute Kleider vom Leib und legen sie auf den Boden, damit der Sohn Davids ja nicht seine Füße auf den schmutzigen Boden von Jerusalem setzen muss. Viele Leute tragen damals Untergewand und Obergewand, mehr gab es nicht. Das Obergewand hat man ausgezogen, legt es auf die Straße. Wer aber nur ein Gewand hatte, weil er sich keine zwei leisten konnte, der musste halt mit Palmwedeln zufrieden sein. Wobei, 1000 Jahre vorher gab es schon mal so eine Riesenparty, als König David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat. Und voller Begeisterung reißt er sich die Kleider vom Leib und tanzt, so heißt es im Bibeltext, mit dem Lendenschurz vor der Bundeslade her. Das gab hinterher mächtig Ärger mit seiner Frau. Also es war eine Party voller, ich möchte sagen, Ekstase. Und es ist nur schwer vorzustellen. Aber und wenn du miterlebst, dann ist sowas auch nicht ohne, weil es hat eine ganz, ganz eigene Dynamik. Und da können auch Leute, die sonst sich recht ganz gut unter Kontrolle haben, mal die Kontrolle über sich verlieren. Die Grenzen sind da manchmal fließend, deswegen ist das nicht ganz ohne. Die meisten von uns behaupten, ich kenne sowas nur aus dem Fernsehen. Aber es geschieht heute und in der Vergangenheit immer wieder. Und zwar sowohl im Guten als auch im Bösen. Dazu gleich noch mehr. Vielleicht warst du aber vielleicht mal bei so einer Veranstaltung, wo es dich völlig mitgerissen hat, obwohl du ansonsten ein eher sachlicher Mensch bist. Damals war das so, so lese ich diese Texte. Und diese Euphorie, die hat ja auch ausreichende Gründe. Endlich! Der Ausdruck, du Sohn Davids, da steckt eigentlich schon alles drin. Das ist er. Der lang ersehnte, der verheißene Retter. Und da mischen sich Begeisterung und Hilferufe. Ja, Hosanna heißt ja, Herr, erbarme dich unser. Erbarme dich, unser Sohn Davids. Befreie uns. Rette uns. Was für eine Euphorie, was für eine Begeisterung. Die Erwartungen der Menschen, die sind auf dem Höhepunkt jetzt. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Nicht irgendwann demnächst, nicht irgendwann bald. Nicht nächste Woche, sondern jetzt in diesem Moment passiert es und ich bin dabei. Jetzt erfüllen sich alle unsere Erwartungen. Es beginnt. Wir kommen doch auch immer wieder mal an Punkte in unserem Leben, wo wir Erwartungen haben. Mit welchen Erwartungen, die meisten, die hier sitzen, sind verheiratet, mit welchen Erwartungen bist du in die Ehe gestartet? Da ist Begeisterung. Da ist Erwartung an den anderen und vielleicht gibt es auch schon gemeinsame Ziele. Erwartungen, was in der Ehe so alles sein wird. Die wenigsten gehen in eine Ehe ohne jegliche Erwartung. So nach dem Motto, wird schon irgendwie. Wobei die spannende Frage ist, bin ich mir eigentlich meiner Erwartungen bewusst? Ich glaube, es war Floyd McLang bei irgendeinem Missionseinsatz vor vielen, vielen Jahren erzählt, war auch auf einer christlichen Konferenz, ja, also christlicher Heiratsmarkt quasi, und sieht eine tolle Frau und sagt, ah, die will ich heiraten. Er geht auf sie zu, sagt, mach dir einen Antrag, willst du mich heiraten? Also ganz direkt, und sie sagt, ja. Dann haben sie wohl relativ schnell geheiratet und so nach der ersten Nacht sagt er zu seiner Frau, ah, jetzt könnt ihr schön Frühstück für uns machen. Sagt sie, ich kann überhaupt nicht kochen. Ja, also, wo klar war, er hatte Erwartungen, wie das zu laufen hat. Ich sage, nee, funktioniert, wird mit mir so nicht funktionieren. Kleinigkeiten natürlich in dem Fall. Oder es ist der Start in einen anderen Lebensabschnitt. An sich Berufsleben, neuer Job. Neuer Sportverein, neues Team. Oder der Klassiker, der neue Trainer, der es jetzt richten wird. Gibt auch den Versuch einer neuen Gemeinde. Ja, es ist immer so diese Idee, wo ich so brate, jetzt wird alles anders. Diesmal wird es richtig gut. Und der nächste Tag damals in Jerusalem scheint den Leuten recht zu geben. Jetzt geht's wirklich los. Jesus kommt in den Tempel und da packt ihn der Zorn, denn er sieht, was die Menschen aus dem Tempel gemacht haben. Da wird Geld gewechselt, da werden Tiere verkauft. Da geht's so wie auf dem Jahrmarkt. An sich kein Problem. Weil alles das, was da angeboten wird, braucht es ja für die Leute, die von weit her kommen. Versuch mal dein Opferschaf aus der Türkei oder schon aus Damaskus bis nach Jerusalem zu treiben. Ein halbes Jahr unterwegs. Das hatte schon alles seinen Sinn. Das war nicht das Problem. Was hier angeboten wurde, war, da gab es immer einen ordentlichen Touristenaufschlag dazu. Ja, Zolleinnehmer, Peanuts dagegen. Zolleinnehmer. Das war der blanke Wucher. Und was ruft Jesus? Er, im Wort Gottes steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein. Und dann nimmt er sich ein Stück Seil und prügelt auf die Händler ein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Ist das nicht ein verheißungsvoller Start nach dem Einzug in Jerusalem? Der Messias in Action? Das lässt sich doch gut an. In der neuen Gemeinde, im neuen Beruf, in der neuen Schule. Das scheint richtig gut zu werden. Und dann? Das müssen die Türen erkennen. Was ist es? Was? Nein, wie heißt es? Die ganze Thüringer sind heute nicht da. Friedemann, du bist der Eins. Okay. Das tote Oma. So heißt das Essen. Das Blutwurst, Sauerkraut und Kartoffel. Ja, warum zeige ich euch das? Eigentlich heißt mein Thema tote Hose oder heiße Luft, aber fotografieren wir heiße Luft. Ja. Es passiert nichts. Keine sensationellen Taten Jesu, keine Aufrufe, kein Aufstand, kein Verteilen von Waffen. Obwohl, mit dem Messias an der Seite hätten wir die Römer auch noch mit die bloße Fäuste aus dem Land geprügelt. Aber nichts. Gar nichts. Stimmt nicht ganz. Gar nichts ist nicht ganz richtig. Jesus lehrt im Tempel. Jesus zuhören ist eine tolle Sache. Er kann durch Reden fesseln, aber das ist nicht das, was ich jetzt erwarte. Da war doch der Palmsonntag, dieser Einzug, diese Riesenparty. Da war der Prügel für die Wucher im Tempel. Und jetzt? Gerede, bla bla bla. Reden, die keiner versteht, Gleichnisse, die keiner deuten kann. Na toll. Und dafür habe ich mir jetzt ein bestes Obergewand zertrampeln lassen vom Esel und von den Leuten. Ich hätte mein Geld sinnvoller zum Fenster rauswerfen können. Und so wird für innerhalb weniger Tage aus einer totalen Euphorie eine totale Enttäuschung. Und so wie wir Erwartungen an was haben, wird auch die Enttäuschung kommen. Immer wieder. Manchmal sind es kleine, kaum merkliche, wo man sagt, okay, drücken wir ins Cut. Dennoch sind sie da. Aber je größer die Erwartung oder je größer das Ereignis, je verändernder es sein soll, umso größer ist dann oft die Enttäuschung. Der neue Lehrer, bei dem alles andere anders werden soll, und wo sich nichts verändert, der wird dann plötzlich für mich zum Versager. Der neue Trainer, der die Mannschaft retten sollte vor dem Abstieg, ist in meinen Augen am Schluss für den Abstieg verantwortlich. Die Menschen damals, die waren völlig desillusioniert, völlig enttäuscht von Jesus. Die einen vor der Kreuzigung, die anderen dann danach, als alles zu Ende schien. Und bei vielen sitzt die Enttäuschung wahnsinnig tief. Und so kommt es, wie es kommen musste. Aus dem Hosanna, Davids Sohn, entwickelt sich dieselbe Dynamik, dieselbe Hysterie, aber jetzt gegen Jesus. Aus dem Hosanna, Davids Sohn, wird ein Kreuzig ihn, hinweg mit diesem. Das waren die Massen, die Anführer, Herodes, Pilatus, und im Grunde genommen müssen wir da auch Judas mit dazu rechnen. Bei der anderen Gruppe kommt das Loch nach der Kreuzigung. Die haben vielleicht noch Hoffnung, aber spätestens als Jesus im Grab liegt, ist auch bei ihnen alle Illusion dahin. Das sind die 12, die Frauen, die Emmaus-Jünger und seine sonstigen Anhänger. Aber alle, die hier erwähnt sind, haben eins gemeinsam. Ihre Erwartung an Jesus ist zerbrochen. Selbst Herodes hatte eine Erwartung an Jesus. Kann man nachlesen. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, in welchem Evangelium. Jetzt im zweiten Teil möchte ich drauf schauen, wie gehen jetzt eigentlich die verschiedenen Leute und wie gehen wir mit Enttäuschung um? Wie reagieren wir darauf? Denn sie waren alle dabei. Sie teilten, zumindest die meisten, diese Euphorie und sie hatten ihre Erwartungen. Ein paar Dinge möchte ich mit euch anschauen. Wer als erstes reagiert von allen, ist der Judas. Und da ist es zu einfach, bei Judas finde ich es viel zu einfach zu sagen, ja, er musste das ja tun, weil er wurde da dazu erwählt. Weil wenn ich den Gedanke komplett zu Ende denke, ergeben sich da fatale Dinge draus. Ja, also wenn Gott zur Verdammnis erwählt, was heißt es dann für die Erwählung zum Leben? Das muss man mal separat ausdiskutieren, aber wenn ich davon ausgehe, Judas musste, weil Gott es so wollte, dann hat es fatale Auswirkungen, wenn man das mal konsequent zu Ende denkt. Nein, der Judas ist immer noch der, der selbst handelt. Es ist seine Entscheidung, zu den Priestern zu gehen und Jesus zu verraten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt im Umgang mit Enttäuschungen. Wenn ich enttäuscht wurde, egal wie tief es mich trifft, egal wie sehr ich verletzt bin, es liegt in meiner Verantwortung, wie ich darauf reagiere. Es ist weder Gott noch der Teufel, der Judas zwingt, zu den hohen Priestern zu gehen. Dass es so kommen musste, dass Gott es im Voraus weiß, das ist was anderes. Jetzt sagt einer, ja, Moment mal, Markus. Es steht doch aber in der Bibel, ja, da steht was und es bestätigt eher, was ich sage. Johannes 13, Moment, ich habe den Text auch hier. Der Teufel hatte Judas schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jetzt frage ich dich. Wie ist es möglich, dass der Teufel einem Jünger Jesus etwas ins Herz gibt? Ist es so leicht möglich, dich, der du Jesus nachfolgst, zu verführen? Ja, für Gedanken, aber was kommt für eine Tat raus? Ja, genau. Und das ist eben die Entscheidung, wo ich sage, der Judas hatte immer bis zu einem gewissen, irgendwann gibt es einen Punkt auf No Return, den gibt es auch. Aber der Judas hat ganz klar die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und wir haben diese Möglichkeit ein. Bis es möglich ist, was hier beschrieben steht, dass der Teufel mir was ins Herz gibt, da muss im Vorfeld schon eine Menge passiert sein. Also mehr als Kind Gottes. Ja. Wir reden ja von jemandem, der Jesus nachfolgt. Wenn man über Judas sich jetzt noch ein bisschen genauer angucke, dann gibt es ein paar Hinweise, dass da schon einiges im Vorfeld schiefgelaufen ist. Das müssten wir mal, ja, vielleicht machen wir mal irgendwann eine Predigt über Judas. Da ist innerlich schon lange was zerbrochen. Ja, die Enttäuschung bei Judas, die geht viel, viel tiefer. Der hat was lange an ihm genagt und statt das Thema anzusprechen, was ihn bedrückt, was ihm nicht gefällt bei dem, was hier mit Jesus läuft. Mal abends sage er, hey Jesus, komm, lass uns mal spazieren gehen, ich muss da mal was mit dir reden. Es aussprechen. Und der Verrat ist am Ende nur die letzte Konsequenz von einer bereits lange stattgefundenen inneren Entfremdung. Und hier ist Vorsicht geboten. In allen Bereichen meines Lebens, ich wurde enttäuscht und ich spreche nicht darüber und es nagt in mir weiter. Die Bibel drückt es so aus, Wurzeln der Bitterkeit. Und sie warnt ausdrücklich davor. Und hier waren wir. Und da heißt es im Hebräerbrief, seht zu, dass keine bittere Wurzel unter euch Fuß fassen kann, denn sonst wird sie euch zur Last werden und viele durch ihr Gift verderben. Wenn ich zulasse, dann entfremde ich mich. Ja, es vergiftet Dinge, die in mir nagen, ja, die solche Wurzeln in mir treiben, die vergiften meine Beziehung. Ganz egal zu wem, ja, zum Arbeitgeber, zu Gemeindemitgliedern, zum Pastor, zu irgendwelchen Personen und im schlimmsten Fall die Beziehungen in der Familie und zu meinem Ehepartner. Und es gibt einige Stellen in der Bibel, die sagen, lass das nicht zu. Und es drückt aus meine Verantwortung, die ich hier habe. Der beste Weg, nicht in diese Spirale reinzukommen ist, es anzusprechen. Das ist nicht immer leicht. Manchmal ist es auch mit der Person vielleicht gar nicht möglich. Und wenn es aber schwerfällt, es anzusprechen, dann mit einem Seelsorger. Den mal um Rat fahren. Es muss raus. Und manchmal müssen wir dann selber Buße tun für die Gedanken, die wir über andere haben oder schon hatten. Esther hat es gerade so schön gesagt, ich reflektiere drüber. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich reflektiere, was habe ich dem anderen schon alles an den Hals gewünscht. Bei Judas, finde ich, wird es wirklich am deutlichsten zu sehen, was es bedeutet, wenn ich Enttäuschung, Verletzung und Schmerz an mir nagen lasse. Schauen wir aber ein bisschen weiter. Die andere Gruppe sind die 11 Jünger. Als Jesus gefangen genommen wird, laufen sie erst davon. Außer Petrus, der läuft hinterher, bis er dann im Hof des Hohenpriesters an sich selber scheitert. Und Johannes, der traut sich immerhin bis unters Kreuz. Vom Rest ist nichts zu sehen. Und die Enttäuschung sitzt so tief und hat sich so tief eingegraben, dass sie selbst den ersten Auferstehungszeugen nicht glauben. Und die Texte liest, keiner glaubt. Keiner. Erst als sie das leere Grab dann sehen und Jesus selbst, ja, dann ja. Keiner glaubt. Und dieses selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt, dass Jesus zum Thomas sagt, das müssen sich eigentlich alle 11 Jünger hinter die Ohren schreiben. Und dann ist da der erweiterte Kreis der Jünger, das kommt auch noch mit hier rein, die laufen auch im Grunde genommen einfach davon. Es hinter sich lassen. Ein Beispiel gibt uns die Bibel, die sogenannten Emmaus-Jünger, ich habe sie vorhin schon erwähnt. Die drei beiden drücken, wenn man den Text liest, die beiden drücken so richtig ihre Enttäuschung aus. Ja, da kommt alles raus, da passiert eigentlich das, was hätte schon viel früher passieren können. Sie drücken es aus. Aber davonlaufen ist keine Strategie, um mit Enttäuschung umzugehen. Was nützt mir die neue Schule, die neue Arbeitsstelle, das neue Bundesland? Wisst ihr, wer immer mitkommt? Ich selber, natürlich, klar. Und von mir selber kann ich nicht davonlaufen. Meine Enttäuschungen nehme ich mit. Also davonlaufen ist auch keine Lösung. Dann gibt es König Herodes und Pilatus. Das sind eher so die Typen. Und dann rutschen wir doch einen Buckel runter. Ja, das will ich jetzt gar nicht weiter ausführen, weil das hat nochmal eine ganz eigene Dynamik. Und dann ist aber, wie vorhin, ausführlich die Masse der Menschen. Ja. Und die sind jetzt eigentlich wieder mehr wieder Judas. Da schlägt die Enttäuschung in Wut um. Nur viel, viel schneller als bei Judas innerhalb kürzester Zeit. So wird aus dem Hosanna dieses Kreuzige. Die Tragik dabei ist, es gibt bis heute viele Menschen, die mal mit Jesus angefangen haben. Aber irgendwas ist schiefgegangen. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Am Ende steht ganz oft, ja, ich war in der Situation und du Gott oder du Jesus hast mir nicht geholfen. Ich wende mich ab. Und leider habe ich es immer wieder erlebt, dass gerade Menschen, die voller Eifer waren, sich dann abgewendet haben, ganz entschiedene Gegner Jesu werden. Enttäuschung, die sich so richtig in mich hineingefressen hat. Und ich kann nicht oft genug sagen, das ist wie langsames Gift. Und irgendwann nimmt es Überhand und bricht sich Bahn. Und dann bin ich bei dem Kreuzigen. Der ganzen Ostergeschichte gibt es aber auch eine andere Gruppe von Personen, die völlig anders handelt. Die verraten Jesus nicht, die laufen nicht weg, sagen auch nicht, rutsch mir den Puckel unter oder sagen auch nicht, kreuzige ihn. Bei Jesus hatten die zum Teil ganz andere Perspektiven für ihre Rolle als sonst in der Gesellschaft. Wer war das? Die Frauen, die mit Jesus waren. Und da werden einige ganz besonders erwähnt. Ja, Maria, Jesu Mutter, Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus, des Kleineren, Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus, und auch, es ist immer nicht ganz so klar, wie man die Leute zuordnen, aber die Schwester von der Maria, also von der Mutter Jesu, wird auch noch erwähnt. Das sind die Frauen, die unter dem Kreuz stehen. Und was die tun, das ist eigentlich der Beginn von der Verarbeitung von Enttäuschung. Das eine ist, sie trauern. Wie gesagt, da war immerhin, Johannes war ja unter dem Kreuz da auch mit dabei. Aber hinterher dann nicht mehr. Sie trauern unter dem Kreuz. Und dann machen sie sich als Erste aktiv auf den Weg, um etwas zu tun. Nämlich Jesus einzubalsamieren. Ja, das war ja hier am Abend, wo sie Jesus vom Kreuz abgenommen haben, nicht möglich, weil ja da mit Sonnenuntergang der Schabbat beginnt. Da wäre das ja problematisch gewesen. Also machen sie sich am ersten Tag der Woche früh morgens auf den Weg. Wir kennen die Geschichte von Ostern. Jetzt kann man eigentlich sagen, ja, das war ja denn ihre Aufgabe, das hätten sie ja sowieso machen müssen. Ja, stimmt. Aber dieses sich mit dem Leichnam beschäftigen, dieses Einbalsamieren, Zeit mit dem Verbringen, ist auch Trauerarbeit. Wichtiger Schritt, um Abschied zu nehmen, um Trauer zu bewältigen. Und sie sind die Einzigen, die diesen positiven Schritt machen. Sie konfrontieren sich mit der Wirklichkeit und setzen sich hier aus. In der Seelsorge ermutigen wir Menschen, ihren Schmerz anzusprechen, um sich selbst mal drüber klar zu werden, was ist eigentlich mit mir los. Ja. Warum rede ich jetzt von Schmerz? Enttäuschung ist nichts anderes als ein seelischer Schmerz. Die Begriffe hier sind in dem Fall austauschbar. Und jetzt wird aber auch klar, jetzt stehe ich in der Verantwortung, wie gehe ich damit um? Nähre ich die Wurzel der Bitterkeit? Oder gehe ich den Weg, den Jesus mir vorzeichnet, den Weg der Vergebung? Ich habe lange gedacht, Vergebung, gerade bei tiefen Schmerzen, bei tiefen Enttäuschungen, bei tiefen Schmerzen wäre ein Prozess. Und ich brauche so meine Zeit, bis ich dann irgendwann in den Punkt komme, wo ich sage, das vergebe ich dir. Das halte ich heute für grundfalsch. Es ist genau umgekehrt. Vergebung ist die Entscheidung, die ich treffen muss. Erst den Schmerz erkennen, klar, muss ja wissen, was. Und dann das vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, und der Nachsatz zum Vater unser: Wenn ihr die Schuld nicht vergebt, werde ich auch euch die Schuld nicht vergeben. Und später Paulus drückt es einmal aus: Lasst die Sonne nicht untergehen. Sibald hat es, glaube ich, mal vertont. Und dann nach der Entscheidung zur Vergebung, dann beginnt der Prozess der Heilung. Und in diesem Prozess muss ich dann oft erkennen, dass ich selbst schuldig geworden bin. Dass ich zuerst der Spirale des Grolls und der Bitterkeit gefolgt bin und dadurch Schuld auf mich geladen habe. Ja, was habe ich dem anderen in meiner ersten Reaktion oder auch in ein paar Tagen alles an den Hals gewünscht? Jesus weiß um diese Prozesse. Und er sagt in der Bergpredigt einen ganz, ganz wichtigen Satz. Ja, das ist eigentlich bezogen auf Volk Israel, auf den Tempel, ganz klar. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und dir fällt dort ein, dass jemand dir etwas vorzuwerfen hat. Und etwas vorzuwerfen ist in dem Fall, dass ich böse Gedanken über ihn hatte. Ja, das ist erstmal eine Sache zwischen meiner Gedanke, zwischen Gott und mir. Dann lass dein Opfer am Altar zurück. Geh zu deinem Mitmenschen, versöhne dich mit ihm. Erst danach bring Gott ein Opfer dar. Ja. Also das Bußetun, sich die bösen Dinge, die in mir waren, abzulegen, ist genauso Teil, was dazugehört. Damals ging all das unheimlich schief. Enttäuschungen sind in unserem Leben normal. Und die Frage ist, welche Strategie habe ich bereit, damit umzugehen? Sprich, oder anders besser ausgedrückt, welche Spirale oder welchen Weg nutze ich? Gehe ich den Weg des Grolls, der Bitterkeit, dass ich Dinge in mich reinfresse, zulasse, dass Dinge, dass Gedanken mich vergiften? Oder gehe ich den Weg, den Jesus vorzusagen? Ich sage, ich nehme meine Verantwortung wahr. Treffe die Entscheidung, ich vergebe dir. Und jetzt brauche ich, Jesus, deine Hilfe oder die Hilfe von Geschwistern, dass ich diesen Heilungsprozess bewältigen kann. Weil manche Dinge, Jesus macht ja nicht Schnipp und sagt, ja, jetzt ist alles gut. Ja, bei manchen Dingen ist das einfach nicht so. Und wir brauchen dann den Prozess des Verarbeitens. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier uns bewusst sind und dann auch die Entscheidung im Sinne Jesu treffen. Wäre ich schon dafür. Damit eben nicht das passiert, was wir in so vielen biblischen Geschichten und auch um uns herum immer wieder wahrnehmen, dass die Wurzeln der Bitterkeit in mir Raum gewinnen und sich in mich reinfressen. Damit wir nicht irgendwann diejenigen sind, die einstimmen in das Kreuzige ihn, sondern mit Jesus sagen können, Vater, vergib ihnen. Ich möchte euch zum Schluss einen Vers mit auf den Weg geben, der das ganz für mich ganz gut zusammenfasst. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit durch den Zorn, also das, was sich aus der Enttäuschung heraus dann entwickelt, ja, die bitteren Wurzeln, Macht über euch zu gewinnen. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über mich zu gewinnen. Das ist meine Verantwortung. Soweit mal für heute Morgen. Ich glaube, das reicht. Herr Jesus Christus, danke für diese intensive Zeit der Passion, wo wir diesen Bogen haben von Palmsonntag über deinen Kreuztod, über alles, was du für uns getan hast, bis zur Auferstehung, wo wir sagen können, es ist gut. Danke, Jesus, dass du uns gefunden hast und dass wir deine Kinder sind und dass wir diesen Weg gehen dürfen. Und zeig du uns immer wieder, dass wenn wir uns verlaufen in unserem Leben, dass wenn unsere Enttäuschungen, unsere Schmerzen uns von dir wegziehen wollen, so den Blick auf dich richten, immer wieder uns dir hinwenden und sagen, nee, ich möchte den Weg gehen, den du für mich vorgezeichnet hast. Den Weg der Vergebung, ich möchte nicht den Weg des Schmerzes gehen und dieser Spur folgen. Amen.